Abraham und Lot, wer die Wahl hat. So hat unser Bruder Kurt diese Predigt überschrieben. Und hören wir, was es mit dieser Wahl auf sich hat. Auf den ersten Blick sieht dieser Bericht vielleicht so aus, als wäre er nicht mehr als die Geschichte eines Streits von Hirten und wie er überwunden wurde. Manchmal wird daraus gepredigt und gezeigt, wie man, wie Abraham, durch selbstlosen Verzicht auf eigene Vorteile den Frieden erhalten kann. Das ist natürlich auch ein Teil der Lektion dieser Geschichte. Aber es ist viel mehr dahinter. Nicht nur in den Tiefen des Textes verborgen, sondern der Schwerpunkt des Berichts liegt auf der Herzenshaltung zweier gläubiger Männer. Es wird gezeigt, welche weitreichenden Konsequenzen und Auswirkungen es hat, je nachdem, wie wir uns in unseren Herzen und Wünschen auf Gottes Verheißungen einstellen. Abraham und Lot sind dabei Typen. Wir können uns in ihnen wiedererkennen. Mehr noch, wir werden durch sie ermutigt, gewarnt und ermahnt, unseren Glauben in der richtigen Weise zu gebrauchen. Wir können vor allem erkennen, dass es im Glauben in der Beziehung zu Gott und seiner Kirche nicht genügt, nur dazu zu gehören. Beide, Abraham und Lot, sind aus Ur in Chaldäa ausgezogen. Beide sind miteinander unterwegs in das Land, das Gott ihnen versprochen hat. Beide glauben an Gott. Aber die beiden Männer gehen doch eigentlich zwei ganz verschiedene Wege, die in ihren Herzen ihren Anfang nehmen. Und so wie dieser Anfang ist auch ihr Ende völlig verschieden voneinander. Beim letzten Mal sahen wir, wie Abraham eine heilsame Glaubenserfahrung machte. Er hat aus Menschenfurcht und aus übergroßer Sorge um sein eigenes Wohlergehen gehandelt, weil er aufgehört hatte, völlig darauf zu vertrauen, dass Gott ihn durch alle Herausforderungen ins versprochene Land führen und ihn vielfach segnen würde. Dass er ihn in der Hungersnot und vor der Gefahr durch die Ägypter bewahren würde. Gedemütigt durch den vorübergehenden Verlust seiner Frau und die Zurechtweisung durch den ungläubigen Pharao, und nachdem er seine Frau zurückerhielt und große Reichtümer dazu, kehrte er zurück an seinen Ausgangsort, Bethel, was Haus Gottes bedeutet. Er kehrte damit auch zurück zu dem Altar, den er zuvor gemacht hatte, und rief dort den Namen des Herrn an. Es ist klar, dass Abraham Buße tut. Er bekennt dem Herrn die Sünde des Unglaubens. Und so erneuert im Glauben und gereinigt im Herzen, lebt er wieder im Haus Gottes und ist bereit, auf die weitere Erfüllung der Verheißungen Gottes zu warten. Bevor der Herr ihm diese Verheißungen wiederholt, gibt es für Abraham eine weitere Gelegenheit, seinen erneuerten Glauben umzusetzen. Der Streit zwischen seinen und Lots Hirten ist eine Prüfung. Sie macht offenbar, wie Abrahams Glaube seit der letzten Episode gereift ist. Abraham hätte jetzt eigentlich jedes Recht, das Weideland zu wählen, das er bevorzugt. Er ist der Ältere. Er steht einer Generation über Lot. Und er ist derjenige, dem von Gott selbst das Land versprochen und damit zugesprochen wurde. Aber er macht nichts von dem geltend. Er gibt Lot die Wahl. Das ist nicht nur eine demütige Zurückhaltung oder Freigiebigkeit gegenüber dem Nächsten. Indem Abraham das tut, sagt er eigentlich: Ich gebe es aus meiner Hand und überlasse es dem Herrn, mir das Land zu geben, das er mir geben will. Als er mit Sarai nach Ägypten zog, hat er Angst, dass ihm sein Leben genommen wird. Er dachte nicht daran, dass Gott, der ihm das Land und Nachkommen versprochen hat, ihn auch für diese Absicht bewahren wird. Er dachte, er müsse sich selber um eine Lösung kümmern, um sich und sein Hab und Gut zu retten. Jetzt, mit dem zurückgewonnenen Glauben, kann er darauf vertrauen, dass er alles loslassen kann. Der Herr wird ihm zu seiner Zeit geben, was er verheißen hat. Ja, der Glaube kann sagen, nach Sprüche 11, wirf dein Brot hin auf die Wasserfläche, denn du wirst es nach vielen Tagen wiederfinden. So haben Moses Eltern später im Glauben gehandelt, als sie Mose im Körbchen im Wasser treiben ließen. Sie bekamen ihn schon bald wieder, und er wurde später der Retter, der sein Volk aus der Sklaverei führte. In dieser Weise hat Abraham durch den Glauben nicht auf das Sichtbare gesehen, das greifbar ist, sondern auf das Unsichtbare, das Gott verheißen hat, es ihm zu geben. Und der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, dass Abraham durch den Glauben über das sichtbare irdische Land hinausschaute, auf das kommende Reich Gottes. Und Paulus ermahnt uns im gleichen Sinn im 2. Korintherbrief. Wir sollen nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Der Glaubende weiß, das Sichtbare kann uns jederzeit genommen werden. Das Unsichtbare, Ewige, kann uns niemand nehmen. Der Herr selbst sorgt dafür. Er hat uns durch den Glauben neu geschaffen. So wie es im 1. Petrusbrief auch heißt, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch den Glauben bewahrt werdet zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Schauen wir aber auch auf Abrahams Neffen Lot. Er ist eine interessante Person, die uns viel zu denken geben kann und sollte. Zuerst einmal, Lot ist kein Ungläubiger oder Gottloser. Er wird im Neuen Testament, im 2. Petrusbrief, ein Gerechter genannt. Wir können davon ausgehen, dass er an Gott glaubte und deshalb auch mit Abraham aus Ur ausgezogen ist. Es ist aber seine gespaltene Herzenshaltung, die uns eine Warnung ist. Jakobus warnt uns davor, uns in Sicherheit zu wiegen, indem wir uns auf einen Glauben verlassen, der nicht unsere Wege bestimmt. Jakobus 2, du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust recht. Auch die Dämonen glauben und zittern. Willst du aber erkennen, eitler Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Lot war ein Gläubiger, der seinen Glauben in seinen Entscheidungen nicht wirklich die bestimmende Kraft sein ließ. Es war nicht die Wahl an sich, die das Problem ist. Nachdem Abraham ihn frei wählen ließ, welches Weideland er nehmen will, hatte er das Recht, sich ein gutes, fruchtbares Land auszusuchen. Das Problem ist in seinem Herzen, worauf er seinen Blick richtete. Genau genommen sehen wir erst später, was seine Augen begehrten. Es war die Stadt Sodom und ihre Verlockungen. Zuerst zog er noch nicht direkt in die Stadt, sondern bewegte sich nur schrittweise in die Richtung. Aber am Ende landete er doch dort. Während Abraham nicht das Sichtbare wählte und seine Zukunft und seinen Wohnort Gott anvertraute, schaute Lot auf den sichtbaren äußeren Reichtum der Jordanebene und der Städte und rechnete sich Möglichkeiten aus. Er scheint nicht nach Gottes Reich und seinem Willen zu fragen. Er hat scheinbar vergessen, was die Städte bei seinen Vorfahren, zum Beispiel Lamech, oder den Leuten von Babel für eine Bedeutung hatten. Er wird sich wahrscheinlich gedacht haben, gut, die Leute von Sodom sind böse und gottlos. Aber ich muss ja nicht leben wie sie. Ich kann meinen Glauben behalten. Ich kann sogar ein Zeuge Gottes in dieser Umgebung sein. Ich kann ein Gläubiger sein und trotzdem gleichzeitig die Annehmlichkeiten der Welt genießen. Die weitere Zukunft Lots zeigt, dass seine Rechnung nicht aufging, sondern dass er sich ziemlich schnell anpasste und den Sodomer Lebensstil übernahm. Es heißt später, dass er in Sodom im Tor saß. Das heißt, er wurde sogar einer der Stadträte. Außerdem, als Gott durch die Engel ankündigte, dass er die Stadt zerstören wird, hing Lot so sehr dort fest, dass er fast nicht zu bewegen war, Sodom zu verlassen. Wie gesagt, Lot war nicht ein Ungläubiger. Er war kein Gottloser. Er war ein Gläubiger, der in seinem Herzen zweigeteilt war. Er hatte nicht sein ganzes Herz auf den Herrn gerichtet und sich gesagt, meine Entscheidungen folgen dem Prinzip Gottes Reich zuerst. Lot lebte auf das Äußere, Sichtbare bezogen. Sein Glaube war ebenfalls eine Zierde. Das wurde ihm zum Verhängnis. Sein Leben wurde eine einzige Tragödie. Der Glaube, den er zuerst noch gehabt haben mag, wurde immer unbedeutender und spielte bald keine Rolle mehr in seinem Leben. So wie es in Matthäus 6 auch heißt, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Lots Herz schaute auf den Mammon. Er würde wohl gesagt haben, dass man doch beides haben kann. Aber der Verlauf seines Lebens spricht eine deutliche Sprache. Und darauf kommen wir gleich zurück. Lassen wir uns durch die beiden Männer, Abram und Lot, ermutigen und warnen. Schauen wir auf ihre unterschiedlichen, weiteren Wege, ihre Geschichten und fragen uns, was hat ihnen ihre jeweilige Entscheidung eingebracht? Eigentlich sind es nicht ihre Entscheidungen an sich, sondern die Herzenshaltung, die hinter ihren Entscheidungen steht. Es ist, wie so oft, auch in unserer Zeit, in unserem Leben. Wenn wir von außen an das Ergehen der beiden Männer heranschauen, dann sieht es aus, als ob Lot den besseren Coup landet. Er hat offenbar das fruchtbare Land, die reichere Umgebung. Er zieht in ein Haus in der Stadt, wird erfolgreich, macht Karriere, wird einer der Oberen der Stadt, hat Töchter und Schwiegersöhne. Abram hingegen wohnt weiterhin in Zelten und bleibt ein Heimatloser. Er bekommt nichts dazu. Sein Leben sieht äußerlich nicht sehr beeindruckend aus. Er hat nur seinen Gottesdienst und wartet, bis Gott dann einmal seine abstrakten Versprechen erfüllt. Bis jetzt ist davon noch nichts sichtbar. Er hat keine Kinder. Seine Frau ist unfruchtbar, was zu der damaligen Zeit nicht gerade eine ehrbare Sache ist. Aber schauen wir etwas weiter in die Zukunft. Wir müssen nicht sehr weit in der Zeit nach vorne reisen. Abraham bekommt Gottes Versprechen mehrfach bestätigt, sogar mit einem ganz speziellen Schwur. Das sind nicht nur schöne Wiederholungen und Bestätigungen von Gottes zukünftigen Handeln. Damit verbunden ist auch, dass Abraham vergewissert wird, dass der Herr mit ihm ist. Abraham erhält die Zusage, dass er ihn als Gerechten erachtet und dass er ihm sein Anteil, sein Heil schenkt. Abrahams Herz wird gefestigt in der Beziehung mit seinem Gott. Er bekommt die zunehmende Gewissheit, Gott hat mich angenommen, Sein Segen ist mir gewiss. Ganz anders bei Lot. Bei ihm sehen wir nichts dergleichen. Gott spricht nicht mit ihm wie mit Abraham. Lot hat keine Heilsgewissheit. Er sinkt nur mehr und mehr in den geistlichen Abgrund. Er hat sich ganz und gar auf die Lebensweise von Sodom eingelassen. Und seine Familie hat er da mit hineingezogen. Lots Töchter heiraten Männer aus Sodom. Diese Männer halten nichts von dem Gott Abrahams, der auch der Gott von Lot war. Im Gegenteil, sie lachten Lot aus, als er sie warnt, dass das Gericht Gottes über die Stadt kommen wird. Auch Lots Frau hat sich so sehr in Sodom eingelebt, dass sie sich nicht mehr losreißen kann. Auf der Flucht aus der Stadt bleibt sie mit dem Herzen daran hängen, schaut zurück und stirbt. Und Lots Töchter sind durch das Leben in Sodom bereits so verdorben, dass sie später ihren Vater betrunken machen, um sich mit ihm sexuell zu vereinen und Söhne zu zeugen. Diese Söhne werden später zu den Völkern Moabiter und Ammoniter, die das Volk Gottes unaufhörlich bedrängen. Was für ein elendes Ende der gerechte Lot erfahren musste. Ja, er wird immer noch ein Gerechter genannt. Vielleicht hatte er am Ende immer noch einen Rest von Glauben. Das wird nicht berichtet. Aber es muss ein schlimmer, innerer Zerriss für ihn gewesen sein. Davon berichtet Petrus in seinem zweiten Brief, wenn er darüber schreibt, wie Lot aus Sodom gerettet wurde. Der unter ihnen wohnende Gerechte quälte durch das, was er sah und hörte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. Lot quälte seine Seele Tag für Tag, und das hätte nicht sein müssen. Aber Lot hat sich von der List des Teufels verführen lassen. Der Teufel ist sehr listig. Er sagte nicht zu Lot: Verlass doch das Land Kanaan, das verheißene Land Gottes, und zieh nach Sodom, da hast du das Leben in Saus und Braus. Nein, er sagte eher so etwas wie: Nur ein kleines Stück in der Nähe der Stadt, da ist auch der Boden fruchtbarer, und warum nicht einmal einen Ausflug in die Stadt machen? Und so weiter. Du kannst ja den Leuten dort von deinem Gott erzählen. Du kannst sicher Christ sein, ohne dass du gleich auf alle Annehmlichkeiten des Lebens verzichten musst. Das Wort Gottes sagt das nicht. Sicher hat das Leben eines Christen auch äußerlich angenehme Seiten. Die Frage ist, wo unser Herz ist und worauf es hauptsächlich gerichtet ist. Die Warnung, die uns aus Lots Geschichte gegeben ist, macht deutlich, dass es mit der Einstellung des Herzens beginnt. Dass wir ernten, was wir im Herzen sehen. Entweder wie Abraham, der uns im Rückblick des Neuen Testaments als Vater und Vorbild des Glaubens genannt wird und der für das Reich Christi brauchbar wurde, oder wie Lot, der ein Sinnbild für den geistlichen Schiffbruch eines Gläubigen wurde. Das Bild eines Gerechten, der Tag für Tag seine Seele quält. Und der schließlich unbrauchbar ist für das Reich Christi. Wem möchtest du nachfolgen? In Hebräer 13 heißt es: Gedenkt an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Amen.